deswegen halte ich daran fest und gebe das nicht für irgendwelche kurzfristigen Verbesserungen auf. Ist manchmal schwierig, ist manchmal anstrengend, aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, es ist alles wert. Und wenn ich in 5 Jahren drauf zurückgucke, dann werde ich mir auch sagen, okay, ich habe das überlebt. Aber ich weiß nicht, ob ich es in 5 Jahren seelisch und emotional überlebt hätte, das hier nicht zu, ja, das hier nicht zu leben, das hier nicht auszuleben, das nicht wahr werden zu lassen.
Hallo und herzlich willkommen zum Roadtrip Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Falls du das erste Mal hier im Roadtrip Leben Podcast bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist wie gesagt Anna, ich komme ursprünglich aus Österreich, bin seit 1,5 Jahren als digitale Nomadin quer durch die Welt unterwegs, im Moment in Australien, und arbeite ortsunabhängig. Unter anderem blogge ich auf Roadtrip Leben über meinen Roadtrip des Lebens, daher auch der Name, und darüber, wie du deine Träume verwirklichst und deine Berufung findest und lebst. Und in den Roadtrip Leben Podcast lade ich regelmäßig inspirierende Menschen ein, die ihre Träume bereits leben und mit uns teilen, wie sie denn dahin gekommen sind und welche Herausforderungen sie am Weg so hatten. Bei mir ist heute die liebe Michi Schreiber zu Gast im Podcast. Und die Michi, die ist ein großartiges Beispiel dafür, dass kein Traum zu verrückt ist, um ihn nicht zu leben. Die Michi ist 23 Jahre jung und ist total vernarrt in Affen. Sie arbeitet ehrenamtlich seit 5 Jahren als Tierschützerin für Affen in Afrika und baut gerade ihre eigene Tierschutzorganisation auf. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, ist sie gerade anfangs auf sehr viel Gegenwind in ihrem Umfeld gestoßen. Und ja, sie arbeitet auch schon ganz, ganz lange an ihrer Vision und verdient aktuell auch noch kein Geld damit, steckt aber sehr viel Zeit rein. Und ich freue mich einfach, dass sie heute auch im Podcast nicht nur ihre Geschichte teilt, wie sie zu den Affen gekommen ist, sondern auch einmal einen realistischen Blick auf dieses Träumeleben oder was das bedeutet, wirft. Weil das oft von außen, gerade im Nachhinein, dann so ganz einfach aussieht, wenn Menschen ihre Träume verwirklicht haben, aber das gerade im Prozess halt alles andere als einfach ist. Und ja, es ist ein sehr inspirierendes Interview. Ich würde dir raten, einfach mal reinzuhören und ja, mit mir auf die Reise zu gehen und zu hören, was die Michi und ihre Affen so zu erzählen haben. Michi, schön, dass du da bist.
Hi.
Du, ich freue mich voll, dass wir heute ein bisschen quatschen. Und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, ich habe deine Geschichte schon ein bisschen verfolgt. Aber mich würde es jetzt trotzdem interessieren, beziehungsweise vielleicht kennen die meine Hörer und Hörerinnen noch nicht. Wer bist du denn, liebe Michi, und was machst du denn so?
Ich bin Michi, oder Michi Schreiber mit Vor- und Nachnamen, 23 Jahre jung, und ich arbeite als Tierschützerin für Affen in verschiedenen Ländern Afrikas, und das mache ich jetzt seit 5 Jahren ehrenamtlich und bin jetzt aber gerade dabei, meine eigene Tierschutzorganisation aufzubauen, die es dann auch anderen Menschen ermöglicht, mich nach Afrika zu begleiten. Und ja, wer mich kennt oder meine Bilder gesehen hat, der weiß einfach, mein Herz schlägt für Affen.
Was ich mir so die Frage stelle, wie kommst du nach Afrika und wie kommst du zu deinen Affen? Das ist ja nichts, wo man irgendwann aufwacht und sagt, so, ich stehe jetzt für Affen ein und ich fliege jetzt nach Afrika. Oder wie ist das gekommen?
Ich denke, das ist schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit gekommen, dass ich so eine Leidenschaft für wilde Tiere in Afrika hatte. Ich habe als Kind schon gerne so Tierdokus geguckt. Das hat mich immer super fasziniert und mich auch nie so richtig losgelassen. Und dann habe ich damals, als ich mein Abitur gemacht habe, gesagt, okay, ich fliege jetzt einmal nach Afrika. War dann auch erstmal egal, ob Südafrika oder Zentralafrika oder so. Ich habe gesagt, ich will irgendwie einmal diese Tiere sehen, die ich in den Dokus gesehen habe. Und habe dann damals geguckt, was für Reisen man halt machen kann. Und bin dann auf das Thema Freiwilligenarbeit gestoßen. Und habe dann über eine Organisation ein Freiwilligenprogramm mit damals Löwen gebucht. Bin nach Afrika geflogen und ja, wollte halt als Tierschützerin vor Ort helfen und bin aber in einer Station für Jagdtourismus gelandet. Und so hat alles angefangen. Also schon mit der Intention, nach Afrika zu gehen und auch die Tiere zu sehen. Und dann halt mit so einem mit so einer richtig, richtig negativen Erfahrung, weil die Organisation, die Deutsche, die mich vermittelt hat, die wusste auch gar nicht so richtig Bescheid, was vor Ort abgeht. Aber ich war dann 18 Jahre alt, am anderen Ende der Welt, auf einer abgelegenen Farm. Ja, und habe irgendwie Leute beim Jagdtourismus unterstützt und für mich ist wirklich eine Welt damals zusammengebrochen. Ich kam da an, das war auch erst gar nicht so durch, also nicht, dass die gesagt haben, hallo, wir sind eine Farm und wir züchten Löwen, um die an die Trophäenjagd zu verkaufen, sondern die haben sich halt schon als Tierschutzfarm verkauft, aber nach ein paar Tagen war das mir und auch den anderen Helferinnen, die auch da ausgeholfen haben, eigentlich klar, was da abgeht, aber dann sitzt man halt erstmal fest.
Krass.
Und so hat das gestartet. Und aus dieser Misslage, aus dieser Notsituation heraus habe ich mir dann andere Projekte gesucht und bin eben bei den Affen gelandet.
Aha, wow. Das ist ja ein ganz großer Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Also, und es ist halt, wenn man dann mal in Afrika oder in Südafrika oder in verschiedenen Ländern Afrikas war, fällt einem einfach auf, dass das halt wirklich eine Tourismusmasche ist. Also sich freiwilligen Helfer unter dem Mantel des Tierschutzes anzuwerben und die aber zu nutzen, um halt die gezüchteten Babys aufzuziehen. Und in Südafrika sind das dann Breeding-Farmen. Und für die Babys holen sie sich dann freiwilligen Helfer. Später lassen sie dann Touristen mit den heranwachsenden Löwen spazieren und Bilder machen. Und später werden die verkauft. Und als mir dieses System auch bewusst wurde, dass das auch mit verschiedenen Tierarten gemacht wird, das war halt auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, boah, scheiße. Ich muss eine freiwillige Organisation irgendwo auch gründen, die dafür einsteht, diese Projekte zu prüfen, weil ich habe so viele Organisationen in Deutschland angeschrieben, die gesagt, die freiwilligen Arbeit vermitteln und gefragt, wie sie prüfen, was die Standards sind, wann die das letzte Mal vor Ort waren und irgendwie habe ich nie eine richtige Auskunft bekommen. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass dadurch, dass hier in Deutschland schon gar nicht erst richtig geprüft wird, wo man die Leute hinschickt, man unterbewusst halt extrem viel Tierleid fördert.
Mhm.
Und ja, auch im Bereich mit den Affen. Und dann habe ich halt gesagt, ich gründe eine Organisation und einfach für Affen, weil die haben einfach mein Herz geklaut.
Bevor wir jetzt in die Richtung gehen, welche Organisation du gegründet hast oder wo du gerade dabei bist und was du gerade so machst,
ja,
würde mich jetzt noch interessieren, okay, du hast dir dann ein anderes Projekt gesucht, nachdem das erste ja nicht das war, weshalb du nach Afrika gegangen bist. Aber wie ist es dann gekommen, dass du wirklich dein Herz an die Affen verloren hast?
Also am Anfang, am Tag meiner Ankunft war ich noch gar nicht begeistert von denen, muss ich leider sagen. Ich habe die irgendwie gesehen und dachte so, also, oh nee, die, weiß ich nicht, die riechen komisch. Man muss halt schon sagen, die haben ihren eigenen Geruch. Mittlerweile liebe ich den, aber damals war alles so befremdlich. Die Farm war noch abgelegener, noch tiefer im Inland. Wir hatten da manchmal keinen Strom, manchmal kein Internet, wirklich nur Lehmhütten, Außenduschen, Außentoiletten und allein als ich da angekommen bin, dachte ich mir einfach nur so, Gott, kann ich wieder fahren? Und alles hat sich aber dann halt mit Barney verändert. Das war ein kleines Affenbaby, das ich an meinem ersten Arbeitsmorgen halt in Anführungszeichen kennengelernt habe und Barney war so ein kleiner Bärenpavian, recht so groß wie so ein, ja, wie so eine Tasse, ein bisschen größer. Und war sehr, sehr unterernährt und traumatisiert und er kam damals in der Station an und ja, sein Leben hing wirklich am seidenen Faden. Also wir wussten nicht, ob er es schafft oder nicht schafft und dadurch, dass er halt immer das Essen damals verweigert hat, bevor ich kam, hatten viele irgendwie schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und das war halt mein erster Morgen in der Farm und Barney kam aus seiner Nachtbox raus und hat mich irgendwie gesehen, gebrüllt und ist mir in die Arme gesprungen. Und ich war so überfordert in diesem Moment damals. Ich weiß das noch ganz genau. Der hing schreiend an mir und ich wollte den die ganze Zeit nur abgeben, weil ich so dachte, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dir machen soll. Ich bin doch erst neu hier, kann sich bitte jemand kümmern? Aber er hat irgendwie nicht losgelassen. Und in dem Moment, wo ich mich ihm dann auch angenommen habe, dann habe ich gesagt, okay, dann fütter ich ihn mal so schwer. Kann das ja nicht sein. Weiß ich noch, da habe ich mich mit ihm nach draußen gesetzt auf so eine Mauer, die da war und habe ihn zum ersten Mal gefüttert und irgendwie kam in mir dann so ein Gefühl von Ruhe und Frieden und auch Vertrautheit auf, die mir dieses Tier, dieser Affe, die Barney mir entgegengebracht hat und irgendwie war es dann ziemlich schnell um mich geschehen. Also ich weiß nicht, ich weiß noch, der lag in meinem Arm und man muss wissen, Paviane haben herzförmige Nasenlöcher. Und die Augen wurden einfach immer schwerer und man hat dann nur gesehen, wie der Atem immer langsamer wurde. Und als er dann eingeschlafen ist und so in meinem Arm lag und keine Ahnung, da habe ich einfach mein Herz verloren.
Oh, ja krass. Und das ist jetzt 5 Jahre her, oder?
Genau, 5 Jahre ist das jetzt her.
Nimm uns mal mit. Also du hast dein Herz verloren und du warst aber ja nur für eine gewisse Zeit in Afrika, oder, geplant. Was ist danach passiert?
Ich sollte 2 Wochen bleiben. Mhm. Dann nur noch in der Station, dann ging schon mein Heimflug, weil das ja wirklich nur so eine Reise nach dem Abi war, die ich geplant hatte. Und ich bin dann auch noch an den Flughafen gefahren und hatte aber am Flughafen halt so Liebeskummer. Also nach Bani und dem ging es nach den 2 Wochen mit mir halt besser. Wir hatten schon Gewicht zugelegt und man muss aber wissen, Bani hat einfach rund um die Uhr an mir gehangen. Also ich hatte Bani mit nachts, wo ich mich um den kümmern musste. Ich hatte Bani beim Arbeiten dabei. Ich hatte Bani rund um die Uhr. Ich musste ihn teilweise sogar mit unter die Dusche nehmen. Also das kann man sich halt nicht vorstellen, wie krass so ein Tier dann auch die Bindung zu einem aufbaut. Und nach 2 Wochen ging es ihm schon besser, hatte Gewicht zugelegt und sich sein Verhalten auch, sag ich mal, ein bisschen normalisiert. Also er war nicht mehr ganz so panisch, hektisch und in diesem Trauma, was halt viele Affenbabys haben, die irgendwie ihre Truppe verlieren. Aber trotzdem war der nicht über den Berg. Und irgendwie mit dem Gefühl bin ich dann zwar zum Flughafen gefahren, aber als ich dann da am Check-in-Schalter stand, wusste ich irgendwie, boah, ich kann nicht gehen. Also ich kann einfach nicht gehen. Und ich weiß schon, ich hatte schon meinen Koffer auf diesem Kofferband und war aber dann so schlimm am Weinen, dass der Mann vom Check-in-Schalter mich irgendwie gefragt hat, ob alles okay ist. Und ich habe natürlich den Kopf geschüttelt und dann hat er halt einfach nur gefragt, ob es für die Liebe wäre. Also er ging halt schon davon aus, dass da so eine Liebesgeschichte dahinter steckt, wenn eine Frau total verheult am Flughafen steht und nicht heimfliegen will. Und dann hat er mir eben geraten, meinem Herzen zu folgen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin halt zurück zu Bani getrennt und hat dann insgesamt 3 Monate in Südafrika an der Affenfarm verbracht.
Krass.
Und ja, dann musste ich nach Hause, weil mein Visum ausgelaufen ist. Also wenn ich nicht gewusst hätte, wäre ich vermutlich erstmal gar nicht mehr zurück. Mein Visum ist aber ausgelaufen und ja, das Geld wurde dann auch irgendwann knapp. Und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen und ja, dann schwört man sich ja immer, dass man so diesen Herzensweg nie wieder verliert und dass man das alles nicht vergisst. Und ich kam nach Hause und habe mehr oder weniger alles vergessen. Also ich habe dann gesagt, nee, ich lebe jetzt mein Leben für die Affen und das ist es. Und wenn man dann aber in Deutschland ankommt, dann passiert das so schnell, dass man doch wieder in diese alten Gewohnheiten zurückrutscht. Und das ist tatsächlich auch am Anfang passiert. Also ich war dann über 1,5 Jahre nicht mehr zurück nach Afrika, obwohl ich immer gesagt habe, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder zurück, ich gehe wieder zurück. Aber irgendwie hatten mich dann die Erwartungen meiner Eltern, meiner Freunde, so der Gesellschaft dann doch ziemlich im Griff, ehe ich mich so aus Leidensdruck heraus gesagt habe, ist mir jetzt alles egal, ich muss zurückgehen. Und das war dann 1,5 Jahre später.
Ja, das glaube ich geht ganz, ganz vielen so. Also man hatte mal so ein bisschen dieses Gefühl von, wow, das ist mein Weg. Und dann kommt man wieder zurück ins alte Umfeld, wie du sagst, ein altes System. Und dann fällt man doch so in dieses, man muss ja doch was Gescheites machen. Und was hast du dann gemacht? Hast du dann studiert oder hast du einen Job begonnen? Weil da war ja dann wahrscheinlich auch der Druck vom Umfeld da, oder? Ja, jetzt hast du dein Abenteuer in Afrika gehabt, aber jetzt geht das wahre Leben los, oder?
Ja. Also ich habe damals mich nicht für irgendwas entscheiden können. Also das Problem war, dass ich eigentlich mein Herz wusste, wofür ich mich entscheiden soll, aber ich nie mir selbst erlaubt habe, mir das zu einer Wahl zu machen. Also mein Herz hätte mir irgendwie gesagt, guck, dass du irgendwie irgendwas für die Affen aufbaust, guck, dass du irgendwas in die Richtung machst oder guck, dass du nach Afrika gehst oder weiß ich nicht was. Aber das war irgendwas, was ich mir gar nicht mehr erlaubt habe, weil auch wann immer ich das irgendwie angesprochen habe, ich dafür sehr kritisiert wurde. Und dann habe ich halt nur 1,5 Jahre gejobbt, weil ich so dachte, okay, Geld verdienen ist halt nie eine schlechte Lösung und habe mich dann für ein Studium eingeschrieben und bevor dieses Studium aber gestartet hat, habe ich dann damals gesagt, boah, das war auch relativ spontan, ich weiß noch, das war, ich glaube, ich hatte damals irgendwie so eine Newsletter für Reisen abonniert und dann kam so diese E-Mail, wir haben mega günstige Flüge nach Südafrika für 300 € und dann dachte ich nur so, Gott, ich muss zurück. Und habe das dann halt gebucht, bin 3 Wochen später dann für 3 Wochen runtergeflogen. Und als ich dann in den 3 Wochen da war, war halt auch der Moment, man kann immer nur die ersten 1,5 Jahre mit den Affen in Kontakt bleiben. Das heißt, danach werden die nach und nach entwöhnt, um wieder ausgewildert werden zu können. Und ich kam halt, ich glaube, einen Monat zu spät, um mich mehr oder weniger in diesem Stadium vom Bunny verabschieden zu können. Das heißt, er war dann schon in einem Gehege, wo ich keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Und das war irgendwas, was mir damals sehr, sehr wehgetan hat, weil ich mir dann gedacht habe, boah krass, du hast dich so von allem leiten lassen und das ist eine Chance, die kommt nie wieder zurück. Das sind Momente, die kann dir keiner mehr geben und du hast diese Momente nicht genutzt, weil du zu sehr auf andere gehört hast. Und auch diese Enttäuschung, die dann da war oder diese Traurigkeit, die hat dann wirklich erst dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich zurückgehe, dann mache ich irgendwas für die Affen jeden Tag. Und dann habe ich halt einen Blog angefangen. Also ich habe dann 2, 3 Jahre einen Blog geschrieben. Das war dann zumindest so mein kleiner Kompromiss. Und aus diesem Blog ist dann immer mehr geworden. Also irgendwann hatte ich dann die Idee, ich will einen Blog. Und dann kam, ich will vielleicht auch Videos darüber machen. Und dann kam irgendwann auch dieser Funke mit, ich will eigentlich wirklich dafür leben. Und wie kann ich das umsetzen? Also kam auch dann erst die Organisationsidee, weil ich halt auch viele E-Mails bekommen habe von Leuten, die das machen wollen oder von Leuten, die in Afrika waren und in den gleichen Projekten wie ich gelandet sind und die Hilfe brauchten. Und hat sich dann alles irgendwie entwickelt.
Das heißt, du bist jetzt, wenn du mir jetzt mal mitnimmst in die Zeit, du bist zurück nach Deutschland geflogen, hast dann studiert. Was hast du studiert? Hat das schon was in die Richtung mit dem zu tun gehabt, was du machen wolltest?
Also ich bin nach Deutschland zurück, habe 1,5 Jahre gearbeitet. Bin nochmal nach Afrika für 3 Wochen und dann habe ich angefangen zu studieren. Und ich habe Lehramt angefangen zu studieren.
Der Klassiker.
Der Klassiker für, ja, tatsächlich. Und für Englisch und Ethik und mache das Studium auch noch fertig. Also ich muss jetzt noch ein Semester machen, aber werde dann kein Lehrer. Also ich habe dann gesagt, okay, ich mache es jetzt noch fertig, ne, das Semester, damit ich das halt mithole, weil es jetzt auch wirklich nicht mehr viel Arbeit ist. Aber ja, das war eher so eine Notlösung, so was könnte meinen Eltern auch so ein bisschen passen, so ein sicher, oder was könnte auch ein sicherer Job sein? Und dann dachte ich, ja, man hat auch viele Ferien, ne? Machst du mal Lehrer.
Das ist total, total cool zu sehen, weil das, glaube ich, geht auch ungefähr jedem so. Man probiert es dann doch wieder ein bisschen im System so. Man versucht sich so zurechtzurücken. So, ja, man will ja doch irgendwie was Sicheres. Man hört es ja auch immer wieder. Man will ja doch irgendwie dem Umfeld gefallen. Aber du hast dann schon nebenher begonnen, halt zu bloggen oder eben deine Videos zu machen.
Genau. Und ich glaube, die Entwicklung brauchte ich auch. Also erstmal über den Blog die Erfahrung zu sammeln und auch mich trauen, rauszugehen, weil in meinem Umfeld hatte ich auch die Erfahrung gemacht vor Affen. So, da kamen immer nur 1000 Fragezeichen über den Köpfen. Und wirklich mich so trauen, nach und nach rauszugehen. Also ich habe da wirklich diesen Entwicklungsprozess auch einfach gebraucht mit dem Blog, mit allem, was ich halt damals so für mich gemacht habe. Und dann habe ich halt natürlich auch das erste Mal positives Feedback bekommen. Also in meinem Umfeld war das eher negativ bis neutral. Und über den Blog, auch wenn der mega klein war, habe ich dann vielleicht eine Handvoll Leute erreicht, die das aber gut fanden. Und das hat mir dann auch irgendwie das Gefühl gegeben, okay, es gibt auch Leute, die finden das gut, was du machst. Und vielleicht unterhältst du dich nur mit den falschen Leuten über das, was du machen willst.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. Weil wenn man weiß nicht, wo du herkommst, kommst du vielleicht aus einer ländlichen Gegend oder...
Ja, sehr ländlich.
Also wenn ich das jetzt mit meiner Herkunft vergleiche, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, dass man da so Leute findet, die vielleicht auch irgendwelche Träume haben, die vielleicht nicht so gewöhnlich sind wie Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen und systemsicherer Job.
Genau.
Ja. Und wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt geht's los, jetzt habe ich genug, also jetzt traue ich mich und jetzt weiß ich auch, was ich konkret machen kann. Wann ist der Gedanke dann gekommen?
Der Gedanke ist letztes Jahr gekommen, also ich hatte dann, dadurch, dass ich natürlich immer versucht habe, irgendwie im System zu bleiben, trotzdem immer wieder dieses Gefühl, dass es für mich emotional schwieriger wurde und dann habe ich damals nochmal so einen Cut im Leben gehabt, in dem ich einen neuen Partner bekommen habe und der war irgendwie interessiert auch an all dem und dadurch hatte ich auf einmal einen Menschen in meinem nächsten Umfeld, der das unterstützt hat, was ich gemacht habe. Und er hat gesagt, ja, okay. Und ich konnte auf einmal auch sehr, sehr offen über meine Ideen und Visionen sprechen. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu träumen, zu träumen und zu träumen. Und diese Träume wurden immer größer. Und dann war ich letztes Jahr im Sommer auch, so ein Jahr, bevor mein Studium aufhört. und dachte mir nur so, boah, ich habe, also bevor mein Bachelor zu Ende ist, boah, ich will eigentlich gar kein Lehrer werden. Und dann hat er hat gefragt, ja, was willst du? Und dann habe ich gesagt, ich will eine Tierschutzorganisation für Affen gründen, aber ich weiß nicht wie. Und dann habe ich sehr damit gehadert. Wir waren dann zusammen in Afrika und haben dann zum ersten Mal mit Leuten vor Ort darüber gesprochen, aber ich habe mich nie so richtig getraut, bis mein Opa gestorben ist. Und mein Opa war so ein Mensch, der hat sich von nichts auf jetzt eine so große Firma damals aufgebaut. Und das war für mich dann nochmal so ein Tiefpunkt, wo ich so zu Marc, das ist mein Mann, dann heute mein Mann, sagte, was mache ich hier? Also ich versuche Lehrer zu werden, obwohl ich kein Lehrer werden will. Ich versuche die ganze Zeit Kompromisse einzugehen für Leute, die mich nicht verstehen. Ich versuche Menschen zu gefallen, denen ich eigentlich gar nicht gefallen will, weil ich möchte ja eigentlich gar kein Menschen, ich möchte ja mir selbst gefallen und ich versuche andere glücklich zu machen, höre aber nicht darauf, wie ich mich glücklich mache. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, wie viel ich gegen mich arbeite und wie sehr mich das behindert. Und dann habe ich letztes Jahr angefangen, mich da halt mit persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Dann kamen so Fragen auf, wie lerne ich es mehr auf mich selbst zu hören? Und so bin ich immer mehr da reingerutscht und habe dann auf einmal gemerkt, an wie vielen Punkten in meinem Leben ich eigentlich Kompromisse eingehe, die ich gar nicht eingehen will. Und was ich alles tue, nur um es irgendwie anderen Leuten recht zu machen. Und als ich dann damit aufgehört habe, war das halt einfach so, dass ja, sich wirklich mein Leben um 180 Grad gedreht hat, nicht dazu, oder wir dann gesagt haben, okay, wir setzen jetzt alles daran, um diese Organisation zu gründen, weil das ist das, wo ich hin will, das ist das, was wir wollen, woran wir glauben und woran wir jetzt auch seit über einem Jahr wirklich am Arbeiten sind und was immer mehr Realität wird.
Das heißt, dein jetziger Mann ist dann schon mit eingestiegen, der war auch schon Feuer und Flamme für die Affen?
Der war mit, der musste vor Ort flittern, also unsere Flitterwochen waren bei den Affen und
geil.
Er ist auf jeden Fall so tierverbunden und ich glaube nicht, dass es am Anfang die Affen an sich waren oder es sind auch nicht nur die Affen. Marc ist halt einfach mega tierverbunden und naturverbunden, aber als er dann mit vor Ort war und dann wirklich gespürt hat, wie diese Tiere sind, wie menschlich die sind und er hatte dann auch ein kleines Männchen, was sich so ihm sehr angenommen hat, da hat er das auch einfach gespürt und ich weiß noch, es war so der zweite Tag unserer Flitterwochen, da wurde ich einfach nur noch links liegen gelassen, aber das war auch das Beste, was er hätte machen können, weil mir das einfach so gezeigt hat, boah, war der richtige, also wirklich war die richtige Entscheidung und dadurch, dass er auch so dahinter steht, ist das halt auch was, was mich in meinem Weg sehr beflügelt, weil ich studiere jetzt noch nebenbei mein Studium zu Ende, habe jetzt nicht mehr wirklich lange, aber Marc hat halt noch einen Vollzeitjob und hält mir damit halt auch viel den Rücken frei. Also hält mir damit zeitlich halt den Rücken frei, aber auch im finanziellen Aspekt, wo er mir halt das, die Möglichkeit gibt irgendwie, dass ich jetzt nicht mehr drei Jobs, sondern nur noch zwei Jobs mache, also bevor wir arbeiten halt zusammen und während ich Frontcam bildet er so das gesamte Fundament und gemeinsam arbeiten wir halt dafür, dass das da wird.
Ach, voll schön.
Ja, also ich glaube, wenn man einen Menschen in seinem Umfeld hat, der bedingungslos hinter einem steht, das muss nicht der Partner sein, das kann auch eine beste Freundin oder die Eltern sein, das ist Gold wert. Ja. Das ist wirklich alles wert.
Ja, nee, da kann ich da auch zustimmen. Man braucht so jemanden, wie du sagst, auch wenn es jetzt nicht im nächsten Umfeld ist, dann muss man sich irgendwo, keine Ahnung, über eine Mastermind oder sonst irgendwie Leute suchen, die einfach ja, die Träume verstehen und die auch unterstützen, weil wenn man im eigenen Umfeld schon nicht auf irgendwie Anklang findet, dann muss man sich die Unterstützung woanders herholen. Also, kann ich gut verstehen. Aber ja, natürlich noch schöner, wenn es der eigene Partner ist.
Ja.
Ja, wie ist der Stand heute? Also, ihr habt dann die Idee gehabt mit Organisation und ist die jetzt gegründet?
Wir waren da dabei, also die Organisation ist halt eine Organisation, die vermittelt Freiwilligenarbeit, das heißt, andere Menschen können vor Ort halt als Tierschützer mithelfen, also die gleichen Erfahrungen machen, vor Ort als Freiwilligenhelfer helfen und meine Vision war es halt aber, wirklich Projekte zu unterscheiden, die sich für Tierschutz einsetzen und für Jagdtourismus. Dafür hatte ich verschiedene Stationen angeschrieben und war halt dabei, die zu besuchen. Und dann kam Corona und ich musste halt wirklich mit dem Rückholflug reinkommen. Und jetzt liegt es so ein bisschen auf Eis.
weil wir halt warten, bis wir zurück können, weil ich halt gesagt habe, ich vermittle erst, also ich vermittle niemanden dahin, wo ich nicht selbst wochenlang mitgearbeitet habe und 100% garantieren kann, dass diese Projekte nachhaltig und gut sind. Und deswegen verschiebt sich der Start halt insoweit, dass ich halt jetzt noch nicht weiß, wann ich zurück kann. Und erst, wenn ich halt da aber das geprüft habe, teilweise auch die Projekte aufbauen konnte, dann beginnt das. Und dann steht aktuell in den Sternen, aber wir hoffen so Mitte 2021, dass es losgehen kann.
Okay.
Also noch ein Jahr von heute.
Ja, aber du hast ja noch was zu tun, wenn du sagst, du hast zwei Jobs und ein Studium.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich bin so ein kleiner Workaholic. Ich mache jetzt auch noch eine Fernausbildung in England im Bereich Primatologie. Also ich bin auf jeden Fall beschäftigt auf nächste, bis man wieder reisen kann. Und finde das auch einfach wichtig, dass ich nicht nur praktische Erfahrung habe, sondern halt auch ganz viel Wissen mir noch aneignen. In Deutschland ist das ein bisschen schwer. Deswegen mache ich das meistens in England an Universitäten. Aber ich will halt einfach wirklich auch mit Herz und Verstand, also mit Wissen und praktischer Erfahrung da vor Ort auftreten und eine Veränderung für Primaten bewirken.
Okay, das heißt, du hast jetzt noch ein Jahr vor dir ungefähr, bis das dann alles auf Schiene geht und so weiter, wo du jetzt noch sagst, okay, du machst die Weiterbildung und du machst dein Studium noch fertig. Wie schaffst du das oder hast du da für dich irgendwelche Ankerpunkte, wo du sagst, ich will jetzt nicht, dass mir das Gleiche passiert wie damals, wo ich dann 1,5 Jahre zurück in Deutschland war und das Ganze irgendwie so ein bisschen vergessen habe, meinen Herzensweg. Hast du das Gefühl, das könnte dir wieder passieren jetzt? Und machst du da aktiv was dagegen? Oder bist du jetzt schon an dem Punkt, wo du sagst, nee, das vergisst ich nie wieder und das steht für mich?
Mittlerweile mache ich halt so viel jede Woche für die Affen. Also ich habe immer noch meinen Blog oder meine Accounts, meine sozialen Medien, wo ich jeden Tag über Affen poste. Ich habe einen Podcast, der wöchentlich rauskommt. Ich habe halt die Weiterbildung, die ich auch jeden Tag oder jede Woche halt lernen muss. Und das sind mittlerweile so viele Punkte, wo ich jeden Tag eigentlich für die Affen zu tun habe. Und auch die ganzen E-Mails. Also mittlerweile kriege ich auch zu meiner Arbeit viele E-Mails und habe mir zumindest auf virtueller Ebene und teilweise auch im direkten Umfeld mittlerweile ein Umfeld geschaffen, wo ich halt das wirklich ausleben kann. Und meine Vision ist mittlerweile so klar, dass ja, das so zu einem Ziel gewachsen ist, dass mich da, glaube ich, nichts mehr von abbringen kann. Ich muss sagen, das war traurig für mich in dem Moment, als ich wusste, ich muss jetzt heimfliegen und ich muss alles verschieben und nochmal länger warten. Mhm. Also warten ist halt nicht meine Stärke. Aber ich wusste halt auch, okay, ich verschiebe es nur und es wird dann halt in einem Jahr oder in einem halben Jahr genauso passieren, wie ich es mir vorstelle. Und ich mache mittlerweile so viel dafür und ich habe so viele Träume. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommen neue Ideen und ich widme mich denen auch. Und was für mich halt auch ganz schön ist und was ich halt auch merke, ist, die Sachen, die ich mache, erfüllen mich, weil ich sie mache. Also ich habe bis jetzt zwei Bücher über meine Affen geschrieben und es ist keins verlegt. Und ich schreibe jeden Tag einen Blog, ich nehme den Podcast auf, ich helfe schon so vielen Menschen auch über die E-Mails, die ich beantworte und verdiene damit noch überhaupt kein Geld und muss trotzdem meine Jobs noch nebenbei machen, aber ich würde nie an dem sparen, in Anführungszeichen, also an dieser Zeit sparen, die ich meine Affen investiere, weil mich das glücklich macht und dieses Glück, was ich aktuell spüre, ist halt irgendwas, was ich nicht mehr aufgeben will. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, meine Prioritäten zu verschieben, also zu sagen, okay, es ist mir wichtiger, glücklich zu sein und ich träume die ganze Zeit und ja, das erfüllt mich so sehr. Aber ich habe natürlich auch Dinge, die ich dafür mache. Ich meditiere jeden Morgen und nehme mir auch die Zeit, immer Wochenziele zu haben, wo ich halt meine Affen und alles für die Affen mit einplane und dadurch verliere ich das halt nicht mehr. Dadurch habe ich halt wirklich diese Ankerpunkte, wie du gesagt hast.
Ja, voll schön. Und auch voll schön, dass du sagst, eben mich erfüllt das so sehr, dass ich das einfach gerne mache, auch wenn ich jetzt nichts dafür bekomme, weil das ist ja so, das ist in mir und das will raus und das macht mich glücklich.
Ja. Also die Energie, die fließt, das ist wie so eine Art Befreiung, das ist Leichtigkeit, mit der man durchs Leben geht und auch wenn das zum Beispiel aktuell auf anderen Ebenen zum Beispiel finanziell schwieriger ist, ich bin mit meinem Mann frisch verheiratet in mein Kinderzimmer gezogen, aber was ich halt weiß, ist, dass sich diese Dinge ändern werden, dass ich nicht mehr immer in meinem Kinderzimmer wohnen werde, sondern dass wir eine Organisation gründen werden und dass das auch zu meinem Beruf wird. Und ich weiß halt, dass das hier temporär ist, aber dieses Glück, was ich spüre, das wird halt ewig. Und deswegen halte ich da dran fest und gebe das nicht für irgendwelche kurzfristigen Verbesserungen auf. Ist manchmal schwierig, ist manchmal anstrengend, aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, es ist alles wert. Und wenn ich in 5 Jahren drauf zurückgucke, dann werde ich mir auch sagen, okay, ich habe das überlebt. Aber ich weiß nicht, ob ich es in 5 Jahren seelisch und emotional überlebt hätte, das hier nicht zu, ja, das hier nicht zu leben, das hier nicht auszuleben, das nicht wahr werden zu lassen.
Wow. Finde ich voll schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, ganz viele Leute haben so dieses Bild im Kopf, ich muss jetzt nur meine Leidenschaft finden, meinen Traum finden und dem folgen und dann passiert alles von selbst und ich bin glücklich und erfüllt und finanziell frei und was auch immer. Aber ganz oft ist es so, oder meistens ist es so, das passiert ja nicht einfach so. Also wenn man dann einmal so seine Leidenschaft und seinen Traum gefunden hat und dann losgeht, geht ja die Arbeit und Anführungszeichen erst so richtig los.
Ja, also ich habe noch gesagt, ich weiß noch, ich habe mich im Sommer letzten Jahres dazu entschieden und dann musste ich erst meine Wohnung aufgeben mit meinem Mann, dann habe ich mein Auto verkauft, dann weiß ich nicht, musste ich so viele aufgeben, Hobbys, auch Freundschaften verloren und ich weiß noch, ich saß dann irgendwann hier und sagte zu meinem Mann, weil ich so geheult habe, weil das auch wirklich schmerzhaft ist, auch diese alten Gewohnheiten und Dinge loszulassen für die Träume. Die Erfüllung meiner Träume fühlt sich überhaupt nicht schön, dann habe ich dann gesagt. Weil ich halt wirklich an dem Moment so traurig war, so krass, schon wieder muss ich irgendwas loslassen. Aber man wächst halt auch daran und man merkt, dass man halt auch so viel gar nicht braucht. Und wenn man sich von ganz viel befreit, auch von Freundschaften, die sich erfüllen, von Beziehungen, die sich auch vielleicht erfüllen, auch von Jobs, die man loslässt, auch von Dingen wie, dass ich mein Auto aufgeben musste, um halt Geld zu haben, um diese Reisen überhaupt machen zu können, dass wir unsere Wohnung aufgeben mussten, um das Geld zu sparen, diese Organisation zu gründen. Aber trotzdem, auch wenn ich manchmal dann da sitze und mir sage, oh, es ist so anstrengend, ich würde es immer wieder gleich machen. Und das muss man halt wirklich lernen. Und ich glaube auch, dass man durch diesen Prozess durch muss, sich wirklich erstmal von allem loszulösen, was dieser Wahrheit nicht entspricht und was diesem Lebensziel nicht entspricht. Und das ist schmerzhaft. Ich sage immer, Zwiebel schälen, da weint jeder. Also wie so eine Zwiebel, die man schält. Und da weint ja auch wirklich immer jeder. Aber wenn man dann mal die Zwiebel geschält hat, dann kann man daraus auch ganz viele Dinge machen. Und es fühlt sich auch irgendwann befreiter an. Und das ist halt wirklich das, was ich halt gerade erfahre. Man muss sich halt die Erfüllung seiner Träume wirklich wie einen Aufstieg vorstellen. Und natürlich geht es irgendwie bergauf, aber berghochgehen ist auch sehr anstrengend. Also ein Berg hochsteigen. Und darüber muss sich jeder bewusst sein, der sich für seine Träume entscheidet.
Ja, wow, da war ganz viel drinnen. Und ja, da kann ich ja alles so unterschreiben, aber ich finde es einfach großartig, dass du das jetzt schon so siehst, weil im Nachhinein, glaube ich, wenn man dann irgendwann komplett erfolgreich ist mit dem, was man tut und dann zurückblickt, wie du sagst, in 5 Jahren wirst du dir denken, gut, dass ich das so gemacht habe, aber wenn man dann halt noch so drinnen steckt, ist das halt oft schwierig, also ich finde das echt großartig, dass du das jetzt schon so siehst und mit uns teilst.
Ja.
Wie ist denn deine Vision? Wo lebst du in 5 Jahren, wenn wir jetzt einmal einen Schritt weitergehen? Und was machst du? Wie schaut denn so dein konkreter Tag in 5 Jahren aus?
In 5 Jahren ist es noch so, dass mein Mann und ich vermutlich in Deutschland leben werden. Also wir haben eine eigene Wohnung und ich bin mein Kinderzimmer. das ist schon mal so ein Punkt. Aber in 5 Jahren ist es auch so, dass wir extrem, sagen wir mal, 10 Partner in Afrika haben, 10 Kooperationspartner mit Stationen, die wir sowohl finanziell als auch mit freiwilligen Helfern unterstützen können. Ich reise jedes Jahr in verschiedene afrikanische Länder, besuche neue Projekte, gucke, was ich da machen kann, werde halt auch meinen Horizont so erweitern und was ich mir halt auch wünsche oder was halt auch ein Traum von mir ist, ist halt irgendwann Reisen anbieten zu können, wo ich halt mit Leuten gemeinsam verreise. Also erstmal wird es nur möglich sein, dass wir Freiwilligenhelfer verreisen, aber ich fände es halt auch unfassbar schön, so mit Leuten, die genauso denken oder vielleicht auch ausbrechen wollen und auch diese Erfahrung von loslösen, weil das ist auch das, was ich in Afrika auch gelernt habe, mich loszulösen, mich zu heilen und auch Abstand zu meinem alten Ich zu gewinnen und erstmal zu erfahren, dass da ein neues Ich ist, vielleicht irgendwie mal mit einer Gruppe von spirituellen Menschen wirklich zusammen dahin zu reisen und diese Erfahrung zu machen. Und dann ist aber auch der Traum da, dass man so in 5, 6, 7, 8 Jahren, das ist noch nicht absehbar, halt eine eigene Farm kauft und wirklich nach Afrika geht, um vor Ort mit anzupacken. Also die Organisation ist Schritt 1 und wenn ich dann die Expertise, wenn wir das Wissen haben, dass wir halt wirklich auch nach Afrika gehen und auf unserer eigenen Farm leben. Und trotzdem mache ich meinen Blog und meinen Podcast und werde auch noch andere Stationen besuchen, aber ich habe halt einfach den Traum, dass wenn ich so einen stressigen Tag hatte, dass ich mich abends ins Affengehege setzen kann und einfach weiß, im Prinzip zählt nichts und alles, was ich mache, ist einfach für diese Tiere und dass ich mir jeden Tag vor Augen führen kann, warum ich Dinge mache. Weil aktuell muss ich mir meine Videos und meine riesigen Leinwände anschauen, die hier hängen. Das ist auch schön. Aber ich glaube, wenn man jeden Tag sieht und spürt und im Kontakt mit den Tieren ist, für die man das macht, dann motiviert das nochmal 100-mal mehr.
Das heißt, deine langfristige Vision ist wirklich in Afrika zu leben, auf eurer eigenen Farm?
Teilweise auf jeden Fall. Also wir wollen vermutlich das so haben. Das kann sich auch noch total verändern. Das verändert sich auch immer so. Aber wir wollen auf jeden Fall eine Farm vor Ort haben und zeitweise da leben. Das heißt, eine Farm wird ja sowieso nicht nur von uns beiden geleitet, sondern wir haben auch Freiwilligenhelfer da und man hat auch Arbeiter da. Aber dass wir vermutlich so 8, 9 Monate im Jahr in Afrika leben, aber 3 Monate halte ich auch hier in Deutschland. Vor allem halt, wenn gerade nicht die Hochsaison ist, weil wenn hier in Deutschland Sommer ist, ist in Südafrika Winter. Das heißt, das ist auch eine Saison, wo keine Babys kommen. Dann haben wir so gesagt, da könnten wir im südafrikanischen Winter nach Deutschland kommen für 3 Monate, einfach auch, um nicht komplett von der Familie oder allem getrennt zu sein, aber einen Großteil der Zeit schon in Afrika verbringen. Aber da müssen wir schauen, wie sich das mit der eigenen Organisation, mit der eigenen Farm vereinen lässt. Aber ich bin mir sicher, das wird sich auch entwickeln. Also die Vision ist da und was genau daraus wird, das wird sich in den nächsten 5, 6 Jahren entwickeln.
Ja, ach, voll schön, schon voll konkret auch. Krass. Na, also ich bin mir ganz sicher, wenn du das so erzählst, das wird also so eintreten in der einen oder anderen Form, wie du das erzählst. Da wird jetzt keinen Zweifel dran, dass du das so manifestierst. Bist ja eine Manifestation Queen, oder?
Also ich habe mittlerweile einfach festgestellt, und das war halt auch was, was ich gelernt habe, meine Gedanken sind so, so machtvoll. Mhm. Also dass niemand einem sagt, dass es niemand einem in der Schule sagt, dass ich das in meinem ganzen Lehramt studiere. Ich habe jetzt 3 Jahre Lehramt studiert, mir niemand gesagt hat, dass ich es meinen Schülern sagen soll, aber meine Gedanken sind so kraftvoll und ich habe, keine Ahnung, vor einem Jahr ein Buch manifestiert, was ich schreiben wollte und bin jetzt an meinem dritten Buch dran und ich habe eine Organisation manifestiert und die nimmt mehr Form an und wenn wir dran glauben, wenn wir an uns glauben und wenn unsere Gedanken für uns sind, dann glaube ich, dass es keine Grenzen gibt. Und ich glaube, die Überzeugung ist einfach mittlerweile das, was mich so furchtlos macht und ich springe gefühlt in jede Idee rein und manche Ideen erweisen sich auch als total bescheuert und wo ich mir einfach nur denke, was habe ich mir denn dabei gedacht eigentlich, als ich losgelaufen bin? Aber es sind Erfahrungen und aufzuhören, sich zu verurteilen für irgendwas, was nicht klappt, sondern alles mitnehmen, was man irgendwie gelernt hat und trotzdem immer weitermachen. Und ich glaube, das macht einen zu jemandem, der halt auch Dinge, wie du sagst, wie zu so einer Manifestation kriegt, weil man sich halt nicht aufhalten lässt. Es gehört alles dazu und das alles anzunehmen ist so wichtig.
Ja, voll. Kann ich auch wieder total unterschreiben. Ja, dann bin ich schon gespannt, was bei dir in den nächsten Jahren passiert. Und ich besuche dich dann in 5 Jahren in Afrika oder in 8 Jahren.
Ja, auf jeden Fall, du bist herzlich willkommen. Und ich glaube, ich bin immer der Mensch, der am meisten gespannt ist mittlerweile von meinem eigenen Leben, weil ich da so voller Vertrauen bin und manchmal sage, boah, ich weiß gar nicht, was noch alles auf mich zukommt, aber ich freue mich jetzt schon auf jeden weiteren Tag.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Sehr schön. Wenn wir dir jetzt folgen wollen in den nächsten Jahren auf deinem Weg, wo finden wir dich denn am besten?
Am besten findet man mich, wenn man das verfolgen möchte, in sozialen Medien, also auf Instagram unter Affis Adventures. Und da wird man auch erfahren, wenn man vor Ort mithelfen will, weil man auch mal Lust hat, irgendwie eine Veränderung in der Welt zu machen, im Tierschutz aktiv zu werden oder auch diese Erfahrung zu sammeln. Da bekommt man dann auch die Infos, wenn es losgeht.
Ja, super. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich könnte jetzt zwar noch ewig mit dir weiterquatschen, aber ich glaube, unsere Zeit ist schon ziemlich rum. Und du klingst ja so, als wärst du sowieso beschäftigt. Das heißt, ich entlasse dich jetzt wieder in die Welt. Aber davor gebe ich dir jetzt das Schlusswort für diese Episode. Und ja, würde dich bitten, wenn du noch irgendwas zu teilen hast mit unseren Hörern und Hörerinnen, dann teile es bitte mit uns.
Das ist immer eine schwierige Frage, aber so eine Sache, die ich auch in jedem meiner Posts schreibe, das sind so zwei Sprüche, die mich wirklich begleiten. Das ist einmal, folge deinem Herzen, also alle, die zuhören und irgendeinen Traum haben, wo irgendwer sagt, es ist nicht unmöglich, denk einfach an mich. Ich habe meinen Bekannten gesagt, ich will ein Leben wie Affen führen und keiner hat dran geglaubt und es wird wahr. Und der andere ist einfach, sei frech wie ein Affe, denn von den Tieren habe ich so viel gelernt und die nehmen sich, was sie wollen. Und ich glaube, das müssen wir halt auch einfach lernen, wieder respektvoll miteinander umzugehen und trotzdem auf unseren eigenen Weg zu gehen und uns das zu nehmen, was wir wollen und was wir auch brauchen.
Ja, wenn du diese Folge bis hierher angehört hast, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich über jeden, der meinen Podcast hört. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn du mir auf Instagram schreibst an Road to Bleben, ja, einfach was du daraus mitnehmen konntest oder ob dich diese Folge berührt hat, weil es kann manchmal ganz schön einsam sein, so einen Podcast zu führen und ich frage mich hin und wieder, ob den überhaupt jemand hört. Daher würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Und ja, wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast bewertest, zum Beispiel auf Apple, also in den Apple Podcasts, weil mir diese Bewertungen sehr dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich damit mit deiner Hilfe auch noch mehr Menschen inspirieren kann.